ARD. Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Um die besten Buchgeschenke zu Weihnachten geht's in dieser Stunde. Darunter Geheimtipps von der Schauspielerin Katharina Thalbach, von den Schriftstellerinnen Helga Schubert, Juli Katz und Trüde Teige und unserem Plattdeutsch-Redakteur Thomas Nädler. Ich bin Anke Jahns. Einen schönen dritten Advent mit tollen Büchern. Geschenkejagd zum Weihnachtsfest. Wie wär's denn mit einem Buch? In diesem Kunstkarten von NDR 1 Radio MV sprechen Prominente über die Bücher, die sie gern zum Fest verschenken. Und die bedeutendste Schriftstellerin unseres Landes hat diesen Tipp.
Ich bin Helga Schubert und Schriftstellerin. Ich verdanke der Bibel unheimlich viel, wunderbare Gleichnisse. Und es ist ja durch Martin Luther übersetzt auch eine einheitliche deutsche Sprache eigentlich begründet worden. Ich empfehle, die Bibel zu schenken, als Kinderbibel oder in der Einheitsübersetzung auch die Lutherbibel. Ich habe die Hochzeitsbibel meiner Großeltern von 1913 und damals war es noch allgemein gut. Da steht einfach nur Trauspruch Korinther 1, 13. Und das bedeutet der Brief des Paulus an die Korinther. Und zwar ist das der wunderbare Text über die Liebe. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht. Sie stellet sich nicht ungebärdig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässet sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber der Wahrheit. Sie verträgt alles, sie glaubet alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Und dann dieses Wunderbare, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
Die 85-jährige Schriftstellerin Helga Schubert empfiehlt, die Bibel zu Weihnachten zu verschenken. Und selbst wenn man nicht an Gott glaubt, das ist unsere Kulturgeschichte, vermittelt Werte, die uns Menschen verbinden. Und man würde wohl auch zum Beispiel die Meisterwerke von Michelangelo oder Johann Sebastian Bach ohne die Bibel gar nicht verstehen. Es gibt das Buch der Bücher, die Bibel, in allen Sprachen und für jeden Geldbeutel. Manche Ausgaben sind besonders schön gestaltet. Und schließlich kann es ja auch nicht schaden, wenn alle zu Weihnachten wissen, was wir da eigentlich feiern. Nachzulesen ist das im Neuen Testament, in den vier Evangelien. Wir haben das dritte ausgewählt, gelesen vom Schauspieler Tobias Moretti.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf, nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Felde und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte aber zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heut ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen, ihr werdet ein Kind finden, das in Leinen gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer von Engeln, das Gott lobte und sprach: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden, den Menschen des Wohlgefallens.
Das Lukas-Evangelium, gelesen von Schauspieler Tobias Moretti. Im Kunstkarten von NDR1 Radio MV haben wir schon Helga Schubert gehört, die derzeit wohl erfolgreichste Autorin Mecklenburg-Vorpommerns. Dahin möchte sie auch einmal kommen. Die 35-jährige Julie Katz, die an ihrem ersten Roman schreibt. Herzlich willkommen im Studio, Frau Katz.
Danke, dass ich hier sein darf.
Sie haben geschrieben, Annegret will nach Chicago und haben damit einen Literaturpreis Mecklenburg-Vorpommern letztes Jahr gewonnen. Wie weit ist der Roman gediegen?
Ich würde sagen 70% ungefähr. Also ich bin weit gekommen im Laufe des Jahres und das war gar nicht so leicht, weil ich ja zusätzlich noch auf Lesereise unterwegs war und durfte Annegret und ihren Co-Protagonisten Walter vom ländlichen Raum in den ländlichen Raum Mecklenburg-Vorpommerns bringen, sowie auf ein paar Bühnen.
Wie ist es? Haben Sie schon einen Verlag für den Roman?
Noch nicht. Ich hatte vereinzelt Gespräche, bin aber momentan auch ganz froh über diese Freiheit, erstmal in der Figurenentwicklung zu verbleiben und da zu gucken, wohin Annegret und Walter eigentlich reisen und wie das für die beiden funktioniert, ohne mich diesen ökonomischen Strukturen erstmal aussetzen zu müssen.
Frau Katz, schade, dass man Ihr Buch noch nicht verschenken kann zu Weihnachten. Aber haben Sie denn einen Tipp? Was ist ein wunderbares Geschenkbuch?
Ja, als Weihnachtstipp habe ich mitgebracht eine Biografie, die mich sehr beeindruckt hat. Diese Biografie ist verfasst von der Journalistin Angela Bajorek und handelt von niemand Geringerem als Janosch.
Ach, Janosch, ja. der Kinderbücher geschrieben hat und noch viel mehr
gezeichnet hat. Und mich hat das so beeindruckt, weil ich auf diese Biografie nur ganz zufällig gestoßen bin. Und man denkt ja von Janosch, der sei so diese gute Geschichtenonkel mit Tigerente und so weiter und so fort. Und Angela Bajorek ist aber eine der wenigen Journalistinnen, die tatsächlich mal hinter die Kulissen gucken konnte, weil Janosch mittlerweile mit seiner Frau, die er übrigens nur sitzt, nach Teneriffa ausgewandert ist und so wenig Kontakt wie möglich zur Menschheit sucht und eine ziemlich harte Kindheit hinter sich hatte, viele Probleme mit Alkohol und so weiter und so fort. Und das hat mir, glaube ich, die Figur des Janosch nochmal viel menschlicher gezeigt, der eben auch an vielen Stellen seines Lebens gescheitert ist. Zum Beispiel wollte der nämlich eigentlich auch immer der große Romanautor werden. Nur die Verlage wollten das nicht so richtig. Mit der Tigerente kam dann der Durchbruch und er hat ja tatsächlich auch einige Romane dann publizieren können, die sind aber nie so durch die Decke gegangen.
Und was glauben Sie, für wen das was sein könnte? Wem kann man das schenken?
Ja, ich glaube, das Buch ist hauptsächlich für ehrliche Menschen, die, glaube ich, auch hinter die Kulisse gucken möchten von all den Menschen, die wir die ganze Zeit in den Medien und im Fernsehen sehen und so weiter, die dann da häufig strahlen, aber natürlich auch ihre Brüche mitbringen. Und das finde ich wirklich bemerkenswert an diesem Buch.
Wie ist es denn geschrieben und sind Fotos drin? Was macht das außer der Geschichte von Janosch vielleicht noch so interessant?
Ich fand richtig toll, dass die Journalistin nicht nur beschrieben hat, das ist Janosch, das ist sein Leben, so und so war es, sondern es wird zum Beispiel auch ein E-Mail-Verkehr der beiden öffentlich gemacht. Janosch nämlich hasst eigentlich Journalistinnen und er hat die Regel, wenn bei ihm zu Hause auf Teneriffa über 30 Briefe pro Tag ankommen, wirft er die alle auf einen Haufen weg, weil er gar nicht sich damit auseinandersetzen möchte. Und die Journalistin war super hartnäckig und hat wohl 1000 Mal versucht, ihn zu kontaktieren und irgendwann beim 1001. Mal hat es dann wohl geklappt. Janosch bringt eben viele Vorbehalte mit gegenüber Journalistinnen und das wird in dem Buch auch transparent gemacht, deren Kommunikation.
Und Julie Katz, identifizieren Sie sich eher mit Janosch, der auch einen Verlag sucht und dann nach seinem Durchbruch suchte und eine schwere Kindheit hatte? Oder ist es eher die Journalistin, die hartnäckig ist, die mit Ihnen was zu tun hat?
Gott sei Dank kann man auch beides in einem vereinen.
Vielen Dank für Ihren Tipp. Julie Katz empfiehlt als Geschenkbuch die Janosch-Biografie »Wer fast nichts braucht, hat alles«, heißt das Buch. Geschrieben von Andrea Bajorek. Im Ullstein Verlag ist es erschienen. Die Biografie kostet 13,99 Euro. Und Julie Katz, genießen Sie auch den Advent ein bisschen?
Mit Sicherheit.
Gehen Sie auf Weihnachtsmärkte oder sind Sie eher so diejenige, die sich einkuschelt und zu Hause ein Teechen macht?
Also jetzt momentan nach diesen ganzen 30 Lesungen und so, wo ich auch ehrlich gesagt ein bisschen unterschätzt habe, wie anstrengend das auch ist, nach außen zu gehen, die ganze Zeit neue Menschen kennenzulernen, was total toll war, aber natürlich auch viel, viel Energie und Kraft erfordert, ist mir jetzt gerade eher ein bisschen nach Rückzug. Aber dadurch, dass ich an der wunderschönen Seenplatte wohne, wird dieser Rückzug natürlich in der Natur stattfinden. Ganz großartig.
Vielen Dank, liebe Julie Katz, für den Besuch im Studio und alles Gute.
Dankeschön.
Die Frage nach den passenden Geschenken auch für Leute, die vermeintlich schon alles haben, die treibt viele von uns gerade um. Und für diesen Kunstkarten von NDR 1 Radio MV, in dem wir die besten Bücher zum Verschenken vorstellen, hat die Schauspielerin Katharina Thalbach jetzt einen besonderen Tipp für uns.
Ja, ich würde immer wieder das Tagebuch von Samuel Pepys empfehlen. Das war ein Angestellter, ein Werftangestellter, um 1660 oder 80 herum. Der hat lange gelebt, also er hat auch relativ lange, der hat den großen Brand von London miterlebt. Und es war eine der Lieblingslektüre von Helmut Schmidt. Er hat sie mal empfohlen und ich habe sie mir damals sofort besorgt. Ich liebe dieses Tagebuch.
Das ist, glaube ich, was ganz vielen Leuten von jung bis alt Freude macht. Nicht nur historisch Interessierten, auch Leuten, die Klatsch und Tratsch lieben. Denn es ist total unterhaltsam geschrieben. Das Tagebuch zeigt barockes Leben und zwar von seiner intimsten Seite. Samuel Pepys war ein britischer Beamter der Admiralität, vergleichbar mit einem Staatssekretär. Und wir erfahren alles über den jungen Mann, was er isst, wie schön er es findet, wenn er mal keine Verstopfung hat und guten Stuhlgang und wie er seine Frau betrügt, vor allem mit Dienstmädchen, wie er sich bestechen lässt und wie er politisch mit den Mächtigen heult und am besten durchkommt. Das ist so gnadenlos offen geschrieben, als wäre er ein enger Freund und man erlebt eine aufwühlende Zeit, England im 17. Jahrhundert.
Nach Charing Cross, um zuzuschauen, wie Major Harrison gehängt, ausgedärmt und gevierteilt wurde. Er sah sehr vergnügt dabei aus. Anschließend in den Gasthof zur Sonne, wo ich Austern spendierte.
Ja, was für eine Zeit. Pepys Tagebücher illustrieren aber auch die Bürokratie bei der Royal Navy mit Grabenkämpfen und viel heißer Luft. Er hat sich damals genau über die gleichen Typen aufgeregt wie wir heute. Und wir erleben die Ausläufer der Pest und das große Feuer von London. Samuel Pepys vergräbt übrigens einen ganzen Parmesankäse in seinem Garten, um sich vor dem Feuer zu schützen. Nach Oliver Cromwell sitzen zu seinen Zeiten die einst verhassten Stuarts nun wieder auf dem Thron. Und Pepys zieht im Tagebuch über alle her, selbst über den König.
Wie Mr. Povey sagt, verbringt der König die meiste Zeit damit, die Frauen, die man ihm nackt ins Bett schickt, abzutatschen und abzuküssen. Er wird seine Geilheit nie los.
Seine eigene Geilheit wird Pepys auch nicht los. Außerdem ist er theaterverrückt, hasst aber Shakespeare und er schmeißt rauschende Partys. 9 Jahre seines Lebens hat er an den Tagebüchern geschrieben. Pepys hat sie in einer Geheimsprache verfasst. Wäre nicht so schön gewesen, wenn seine Frau von den ganzen Seitensprüngen gelesen hätte oder der König. Und 100 Jahre nach Pepys Tod wurden sie gefunden und entschlüsselt. Zum Glück, würde ich sagen, denn es ist einfach köstlich, wenn man sich selbst und die Gesellschaft von heute, 370 Jahre nach Samuel Pepys, in seinen Schilderungen wiedererkennt. Also vielen Dank an Katharina Thalbach für diesen wunderbaren Tipp. Das geheime Tagebuch des Samuel Pepys ist im Surkamp Verlag erschienen bei Insel, kostet 22 Euro. Und wenn Sie jetzt schon im Netz danach suchen, Samuel Pepys wird Samuel Pepys geschrieben, mit Y. Ich denke, sicher werden auf vielen Gabentischen bei uns im Land in 16 Tagen dann auch die Bestseller der Norwegerin Trude Teigl liegen. Sie hat in diesem Jahr ihre Großmutter-Trilogie abgeschlossen mit dem Roman Wir sehen uns wieder am Meer. Viele kennen sicher schon die ersten beiden Bände, große internationale Erfolge. Es geht da um die Zeit der Besatzung in Norwegen durch die Wehrmacht und die Folgen des Zweiten Weltkrieges. Und dabei schreibt Trude Teigl sogar über die Massenselbstmord in der Mine 1945, als die Menschen zu Kriegsende Angst hatten vor den Russen und sich viele das Leben nahmen. Und man schaut zwar in Abgründe beim Lesen, wird aber nicht runtergezogen. Es geht auch immer um die Liebe. Und sie war kürzlich auf Lesereise bei uns in Faschwitz und in Schwerin. Und da habe ich sie gefragt, welches Buch sie denn als Geschenk empfehlen würde. Und kein Wunder, auch eine Trilogie.
Anbefale den Buka, som var min litterære
Oppfordring. Sigrid Undset. Sie hat 1928 den Preis für ihren Roman Christine Lavrans Tochter bekommen. Eine Trilogie, die gibt's auch in deutscher Übersetzung. Unbedingt lesen.
Lesen.
Und warum empfehlen Sie dieses Buch? Was ist so toll daran?
Ich war noch sehr jung, als ich das Buch las, vielleicht so 16. Und was mich vor allem fasziniert hat, war, dass in der Trilogie unterschiedliche Lebensabschnitte der Hauptperson dargestellt werden. Als junger Mensch, im mittleren Alter und als älterer Mensch. Es beschreibt die Zeit im Mittelalter in Norwegen und ist unglaublich spannend geschrieben.
Für wen ist das was? Wem kann ich das schenken?
Für alle.
Ich habe inzwischen den ersten Teil, Der Kranz, gelesen. Das Buch legt man wirklich nicht mehr aus der Hand. Es geht um eine Frau im 14. Jahrhundert in Norwegen, die ihren ganz eigenen Kopf hat und die Liebe sucht. Es ist dicht geschrieben, historisch spannend, in der Umbruchzeit von archaischen Sippen, altnordischem Gedankengut und dem Katholizismus und mit großem psychologischem Gespür für die Charaktere. Nicht ohne Grund hat Sigrid Undset dafür den Literaturnobelpreis 1928 bekommen. Sie wusste einfach, wie man Geschichten erzählt, genau wie Trude Teige. Und wenn Sie noch ein Buch für jemanden brauchen, der sich für gut recherchierte historische Romane interessiert und gleichzeitig Liebesgeschichten mag, die Bücher der beiden Norwegerinnen liefern Tiefgang und Gefühl. In Mecklenburg-Vorpommern sprechen ja einige diese besonders schöne Sprache, das Niederdeutsch. Und wir aus der Kulturredaktion des NDR geben uns alle Mühe, dass dieses Kulturgut erhalten bleibt. Und wenn Sie jemanden beschenken wollen, der schon alles von Fritz Reuter oder Rudolf Tarnow hat, dann haben wir jetzt einige Tipps für Sie. Plattdeutsche Literatur aus Mecklenburg hat ja gerade im gesamten Norden Aufsehen erregt. Die NDR-Autorin und Moderatorin Susanne Bliemel hat für ihre Nachdichtungen der Texte von Daniel Charms den Kappelner Literaturpreis bekommen. Eine der renommiertesten Auszeichnungen für plattdeutsche Literatur. Und was unser Plattdeutsch-Redakteur Thomas Nedler für den Gabentisch empfehlen kann und was es mit Daniel Charms Texten auf sich hat, hören Sie mal.
Schmidt
und Fischer.
Fischer, moin sich an, lad uns bald fischen gehen.
Nee, da taubel ich nicht prat. Ich köp mi leibe Fischsalat.
Absurd dadaistische Miniaturen, der Humor darin sicher nichts für jedermann, aber wer sich einlässt auf den besonderen Ton, der wird Freude haben, und zwar mehr als einmal. Denn was der 1905 geborene Schriftsteller Daniel Charms der Nachwelt hinterlassen hat, das wird besser bei jedem lesen, ist einer Neuentdeckung auf Plattdeutsch absolut würdig. Mit Blick auf Daniel Charms Biografie in Stalins Sowjetunion, in seiner Kunst eingeschränkt, verfemt, eingesperrt, dem Vergessen überlassen, kann zu Recht gesagt werden, absurde Texte für eine absurde Zeit.
Er hätte sich seine Realität, in der er warnt und läuft, hätte genau bekecken und hätte sich denn so seinen Text und seinen Riemel da obmockt.
Von Falter Fall von Susanne Bliemel ist im Plaggenhauer Verlag erschienen. 72 Seiten kosten 16,50 Euro. An Freundesbücher aus unserer Kindheit erinnern wir uns doch alle. Doch warum gibt es die eigentlich nur für Kinder? Könnten nicht gerade wir als Erwachsene ein Buch gebrauchen, in dem wir uns gegenseitig unserer Zuneigung vergewissern, uns schriftlich umarmen, sozusagen? Die Sängerin, Autorin und Moderatorin Annie Heger und der Moderator und Sänger Jared Dibaba pflegen eine intensive Freundschaft und sie haben sich und nun auch allen anderen das Buch dazu geschenkt.
Durch das Buch habe ich eigentlich nochmal wirklich nur gedacht, was so ein Freundschaft eigentlich wert ist und warum so Freundschaften wichtig ist oder warum uns Freundschaft so wichtig ist.
Das haben wirklich Forscher in Ruth gefunden, dass Freundschaften gut für das Immunsystem sind.
Ob die Freundschaft, ein Freundschaftsbuch für die Groten von Annie Heger und Jared Dibaba, ist erschienen im Quickborn Verlag. 127 Seiten gibt's für 13,80 Euro. Kolumnen, Kurzgeschichten prägen seit Jahren die plattdeutsche Literatur im Land. Auch Wilfried Racho erzählt seine Geschichten kurz und knapp, gern gereimt und gern aus seinem ganz privaten Blickwinkel. Racho ist 1949 geboren, studierter Maschinenbauer, lebt in Gneven bei Schwerin. Full dat platte Läden heißt sein Erstling.
Jedes Jahr tau Junitid ist das Wärmer so wie dei Kirschen mit rund von Boom. Sei Lüchten as ein Seutendrom. Doch sind sie wirklich Riebtamplücken? soll uns das dit jo nicht eins glücken, dat sei fast düster rot und seut und von Sülben uns fallen völlig feut.
Das Besondere, Wilfried Rachow hat für sein Buch den Karikaturisten Mario Lars gewinnen können, der mit seinen Cartoons, den oft humorvollen Texten, fröhlich hintersinnig zur Seite steht. Full dat platte Läben hat der Autor im Eigenverlag herausgegeben. 94 Seiten kosten 15 Euro. Zu haben ist das Buch über den Bund Niederdeutscher Autoren. Und noch ein Tipp zum Schluss. Wer sehr auf den Cent schauen muss und dennoch gute Literatur auf Plattdeutsch schätzt, ob zum selber lesen oder als Geschenk, der wird in Kirchstück bei Schwerin fündig. Dort gibt es in der Kirche eine plattdeutsche Verschenkbibliothek. Wer dort in den sorgsam bestückten Regalen Lesenswertes für sich entdeckt, der kann die Bücher sogar behalten. Die Auswahl ist groß, von den Klassikern wie Reuter und Tarnow bis hin zu neuer und neuester niederdeutscher Literatur. Und wer die Bibliotheksorganisatoren vom örtlichen Kirchenförderverein unterstützen will, der kann das dann gern mit einer Spende tun.
Bücher helfen Kindern, sich zu identifizieren, in andere Welten abzutauchen und die Fantasie anzuregen. Ich weiß schon, dass der Weihnachtsmann in diesem Jahr meiner 7-jährigen Großnichte das Buch »Ali muss los« bringt. Ali ist ein Aal, der irgendwann spürt, es zieht ihn weit weg. Auf unterhaltsame Weise versucht das Buch, das große Geheimnis der Aale zu ergründen. Warum sie so weit ziehen und wie sie sich fortpflanzen. Das ist urkomisch geschrieben und illustriert. Und meine Großnichte weiß natürlich nicht, dass sie das bekommt. Aber ich habe Lina Carlotta gefragt, ob sie uns mal ihr Lieblingsbuch vorstellen möchte, damit der Weihnachtsmann das vielen Kindern bringen kann.
Ich bin Lina Carlotta und ich lese euch das Nainhorn vor. Ich finde das Buch einfach total toll. Schaut mal, wenn man sich von hinten nähert, sieht es aus wie ein Pferd. Nur hat es vorn ein Horn. Na und?
So geht sie los, Lina Carlottas Lieblingsgeschichte über ein bockiges Einhorn, das in einer scheinbar vollendeten Glückswelt lebt. Im Land der Träume sprudeln die schäumenden Seifenblasenseen, riesige Lilien blühen im hübschen Herzwald und alle wollen das Einhorn zum Glücklichsein zwingen.
Mit fabelhaft fröhlich quietschend vieler Miene sprach jetzt des Einhorns coole Cousine. Wollen wir an rosa glasierten Äpfeln lutschen, während wir über den funkelnden Regenbogen rutschen und durch den warmen Wasserfall flutschen und dann in Seifenblasensee herumzuwutschen? Dort können wir alle uns superfröhlich quieken, während wir mit den Hörnern in Seifenblasen pieken. Klingt das nicht toll? Klingt das nicht fein? Nein, nein, nein!
Weil es immer Nein sagt, wird das süße Einhorn mit seinen Kulleraugen und der regenbunten Mähne nur noch Neinhorn genannt. Und weil es so genervt ist vom Dauerlächeln seiner Familie und auch davon, dass sich alles immer zu reimt, muss es raus aus dieser Welt. Es will nicht immer lieb sein müssen. Und das Neinhorn trifft jetzt andere Tiere, die auch aus der Art geschlagen sind. Zum Beispiel den Wasbären, der nur zuhört, wenn er will. Und Lina Carlotta findet, dass der Kabarettist Marc-Uwe Kling, der das Buch geschrieben hat und den viele von den Känguru-Chroniken kennen, durchaus auch ein tolles Hörbuch daraus gemacht hat. Und die 7-Jährige sagt, wir sollen jetzt deshalb mal nicht ihr, sondern Kultautor Marc-Uwe Kling zuhören. Zum Beispiel als das Neinhorn und der Wasbär einem Hund auf einem Hügel begegnen.
Mama, Platz, sagt es. Ich will auch auf den Hügel.
Na und? Fragte der Hund.
Wenn du nicht freiwillig Platz machst, dann wirst du mit mir kämpfen müssen, drohte das Neinhorn und scharrte mit den Hufen.
Na und? Fragte der Hund.
Du müsstest doch bestimmt gerade in der Hundeschule sein, oder nicht?
Na und?
Außerdem müffelst du.
Na und?
Du solltest dich mal waschen. Hat da jemand von mir gesprochen? Fragte der Wasbär. Nein, sagte das Neinhorn. Was? Fragte der Wasbär.
Ein großes Meckerquartett bildet sich. Zu dem gehören Neinhorn, Wasbär, der Nahund und die Königstochter. Die Dialoge werden immer absurder. Sehr witzig, sagt Lina Carlotta.
Das Neinhorn und die Königstochter konnten übrigens echt endlos lange Gespräche führen. Die gingen ungefähr so. Nein, doch, nein, doch, nein, doch, nein, doch, nein, doch, nein, doch, nein. Was? Doch, nein, doch, nein, doch.
Die detailreichen Buntstiftzeichnungen dazu von Astrid Henn stecken auch voller lustiger Widersprüche. Da glitzert einem das liebliche Land der Träume in sattrosa entgegen. Und die güldenen Feen, die mehr an freche Jungs erinnern, tragen rot-weiß geringelte Unterwäsche. Also einfach super, findet Lina Carlotta, dass der Autor nicht so erzieherisch sein will.
Einfach nur so toll.
Ich habe das Neinhorn gefragt, ob die Geschichte nicht noch eine Moral braucht. Etwas, das man aus ihr lernen kann. Aber das Neinhorn hat gesagt, nein. Und ich habe gesagt, dass viele Erwachsene finden, Kinderbücher sollten eine Moral haben und pädagogisch wertvoll sein. Aber der Nahund meinte, na und? Und der Wasbär fragte, was bedeutet pädagogisch wertvoll? Falls du gerne eine Moral hättest, dann denk dir einfach selbst eine aus.
Na, Lina Carlotta?
Nein, nein, nein!
Und falls Sie Kinder kennen, die das Buch Das Neinhorn noch nicht haben, mit dem Buch von Marc-Uwe Kling und Astrid Henn liegt man eigentlich immer richtig. Es hat 48 Seiten, Das Neinhorn ist bei Carlsson erschienen und das Buch kostet 15 Euro. Bücher für den Gabentisch. Ich hoffe, Sie haben ein paar Geschenkideen bekommen. Genießen Sie die Adventszeit mit schönen Büchern. Tschüss, sagt Anke Jahns.